Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zunächst aber wenden wir uns den Oxford Lectures zu, auch Weidenfeld Lectures genannt. Nach Arthur George Weidenfeld. Er war ein europäischer Denker ersten Ranges. 1919 in eine jüdische Familie in Wien geboren, schaffte er es 1938 nach London zu emigrieren. Er wurde Mitglied der BBC, gründete den Verlag Weidenfeld and Nicholson, veröffentlichte 1942 mit das Goebbels-Experiment eine erste Untersuchung zur Sprache im Nationalsozialismus. Seine letzten Lebensjahre bis zu seinem Tod 2016 waren geprägt von Weidenfelds humanitärem Engagement im Nahen Osten. Die Weidenfeld Lectures sind ein Glanzlicht im akademischen Jahr in Oxford und 2019 ist dort der Lyriker Durs Grünbein angetreten. Seine Vorträge kann man nun unter dem Titel Jenseits der Literatur nachlesen. Und genau das hat Katrin Stövesand für uns getan. Unser Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und ich habe Katrin Stövesand gefragt, welchen Zugang hat Durs Grünbein denn gewählt?
Ja, er folgt eigentlich dem Stifter dieser Vorlesungen, Arthur George Weidenfeld, der ja so die erste Studie über Propaganda in der Nazizeit veröffentlicht hat. Und er spricht eben vor diesem internationalen, britischen eigentlich, aber internationalen Publikum ja in Oxford über historische Prägung, vor allem über den Nationalsozialismus, über seine eigene Prägung, über die der Deutschen insgesamt, über die Sprache der NS-Zeit und wie diese Sprache das Denken und Fühlen geleitet hat. Und er schlägt natürlich auch den Bogen in die Gegenwart, spricht über die jetzigen Bedrohungen der Demokratie und deren Methoden und Sprache. Und ja, letztlich führt er vor, dass man trotz Aufklärung, bewusster demokratischer Erziehung und fortschreitender Aufarbeitung der belasteten Vergangenheit einfach nicht entkommt. Sprich, deutscher Autor zu sein bedeutet, dass das Erbe der NS-Zeit mitschreibt.
Wir haben also die deutsche Geschichte und dann das private Erleben, das private Erinnern, die Kindheit von Durs Grünbein. Wie sieht denn Letzteres aus? Was erzählt er denn da?
Ja, er macht ein ganzes Panorama auf von seinen Entdeckungen. Da ist zum Beispiel die Briefmarkensammlung der Familie, die sich Durs Grünbein anschaut. Philatelie ist ja auch so etwas sehr Deutsches. Alles sehr sorgfältig einsortiert. Das folgt dann einer chronologischen und oder geografischen Ordnung. Und das schaut er sich an und da ist dann dieser Kopf von Adolf Hitler auf den Marken. Und die fällt ihm natürlich erst auf, als er schon ein bisschen was weiß über die Nazizeit. Und dann durchfährt ihn dieser Schreck. Und so tauchen dann über die Jahre immer wieder Symbole auf. Hitler sowieso, den bezeichnet er recht amüsant als eine Art Wiederkehrer, als untote Horrorgestalt. Und mit diesen Begegnungen einhergehend kommt dann, wie er es nennt, die Erinnerungsdepression. Eine tiefe Schicht in mir reagiert noch immer empfindlich, schreibt er. Also diese Situation, man hat viele Fragen, wenige Antworten und den meisten von uns gelingt es ja nie so richtig unbefangen mit dem Thema umzugehen. Und das schildert er sehr eindrücklich und treffend und auch unterstützt von Bildern in den einzelnen Kapiteln.
Sein Vortrag gliedert sich ja in vier Teile und die Fundstücke, die Objekte, die Gegenstände, von denen er ausgeht, werden immer größer. Es fängt an, Sie sagten es, Frau Stövesand, bei der winzigen Briefmarke. Er findet dann eine zerfledderte Ausgabe von Mein Kampf in einer stillgelegten Kommode bei den Großeltern. Er spricht schließlich über die Autobahnen und ganz am Ende nähert er sich London aus der Luft und denkt über den Luftkrieg nach. Hat Sie eine dieser Stationen besonders interessiert oder haben Sie in einer dieser Stationen was besonders Bemerkenswertes erfahren?
Ja, es gibt dieses ganze Kapitel über die Autobahnen als ja das einzige Bauwerk des NS-Regimes, das nach dem Krieg nicht entweder schamhaft umgestaltet oder abgerissen wurde, sondern natürlich instand gesetzt, im Westen im Wirtschaftswunder ausgebaut. Und damit haben sich die NS-Schergen, die Logistiker, ja tatsächlich ein Denkmal gesetzt. Auch heute gilt die Autobahn noch als Errungenschaft oder deutsches Wahrzeichen. Und das ist sehr interessant zu lesen, was er da alles zusammengetragen hat, wie eben die Nazis dieses Bauwerk geplant haben. Das ist gespickt mit Einzelheiten, etwa was die Gestaltung der Rasthöfe anbelangt. Alles sollte sich in die Landschaft einfügen. Das heißt, in Bayern stellt man keine funktionalen Bauten in Bauhauscharakter auf, sondern eher die Jausenhütte am Autobahnrand. Der begrünte Mittelstreifen ist demnach sogar eine Erfindung der Nazis. Tausende Kilometer baulich integrierter Natur, schreibt Grünbein darüber. Das ist die eine Dimension, die er da herausarbeitet. Die andere ist natürlich die wirtschaftliche. Viele bis dahin Arbeitslose schufteten beim Autobahnbau, untergebracht in schäbigen Lagern, waren abhängig vom System und damit still, zufrieden auf gar keinen Fall. Zumal ja auch viele verletzt oder sogar tödlich verwundet wurden.
Wie gelingt durchs Grünbein dann der Brückenschlag zur Sprache? Denn schlussendlich geht es natürlich um Sprache in dieser Vorlesung.
Ja, wie die Propaganda funktionierte, zeichnet Grünbein eben unter anderem in diesem Kapitel über Autobahnen nach. Wie ideologische oder technische Begriffe in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen, auch begriffliche Verschiebungen stattfinden und schließlich diese gesteuerte Sprache das Denken verändert. Und immer wieder streut Grünbein hier Beispiele an, zitiert Viktor Klemperer, der ja auch über die Sprache der Nazis geschrieben hat, welche eben auch, Zitat, aus den Massengräbern und Autobahnen noch spreche, und führt an, dass durch diese Rhetorik Klassenhass zu Rassenhass wurde und so weiter. Er thematisiert dann natürlich die Sprachlosigkeit nach dem Krieg, die Hemmung, das Schweigen statt Auseinandersetzung, statt Aufarbeitung. Und die gab es eben auch in der Literatur. Er gibt da eine Konversation der emigrierten Reporterin Gabriele Tergit mit dem Verleger Peter Surkamp vom Jahr 1948 wieder, in der Surkamp sagt, wir haben keine Skripte. Und für heute gibt er natürlich auch eben eine Warnung vor sprachlicher Manipulation, vor einem Verkümmern der Sprache und davor, dass Worte Taten vorausgehen, wie es offenbar auch bei den Taten in Halle und Hanau war. Hierzu auch ein kurzes Zitat. Demokratie, Medien und Meinungsvielfalt werden verächtlich gemacht, wie damals am Ende der Weimarer Republik.
Wir schauen uns die Situation mal an. Wir haben einen hochgeehrten deutschen Lyriker, 1962 in Dresden geboren, der in einer angesehenen Universität in England vor einem englischsprachigen Publikum spricht. Er kann natürlich nicht umhin, die Zerstörung seiner Heimatstadt zu erwähnen. Frau Stövesand, wie macht er das denn?
Ja, diese Zerstörung Dresdens thematisiert er im Zusammenhang eben mit der Verdrängung, mit der fehlenden Trauer. Er lässt hier auch nochmal Viktor Klemperer als Zeitzeugen sprechen, verteidigt auch die Wortknappheit der Zeitzeugen damals in ihren Texten. Er sagt, Todgeweihte können sich Tränen nicht leisten. Dann im Weiteren geht er, ja, vielleicht auch geprägt durch seine DDR-Kindheit da fast schon völkerfreundschaftlich zugange, wenn er den Komplex Luftkrieg angeht. Er vergleicht Luftbilder und Ziele in verschiedenen europäischen Städten, die eben ähnliche Schicksale traf. Was aber schwierig ist an der Stelle, ist, dass die problematische Rolle, die Dresden ja einnimmt in der Erinnerungspolitik, dass eben das Gedenken seit langem und jedes Jahr im Februar wieder missbraucht wird, das kommt nicht wirklich vor und das hätte ich mir sehr deutlich ausgesprochen gewünscht, vor allem vor einem britischen Publikum.
Das große Geisterthema in diesem Vortrag ist natürlich der Brexit. Er hat die Oxford Lectures 2019 gehalten, als es viel Drama auf der politischen Bühne um den Brexit gab. Haben Sie denn irgendeinen Hinweis darauf entdeckt?
Ja, da kommt er zum Schluss nochmal eben auch im Zusammenhang mit der Studie von Weidenfeld zu sprechen. Zitat, das war damals ein erster Blick auf etwas, das uns bis heute beschäftigt. Die Frage, wie lassen in einer Massengesellschaft die Meinungen sich medial lenken? Darum geht es. Wie kommt die Hassbotschaft möglichst frisch und sprachlich aufwühlend in die Gehirne der Lebenden? Ja, und an der Stelle werden sicher spätestens die Zuhörenden das zu übertragen gewusst haben auf die mediale Lenkung beim Referendum mit allem, was im Propaganda-Handbuch zu finden ist. Alles auf Gefahr durch angebliche Überfremdung gebürstet, Angst besetzt, Hass geschürt. Da würde ich sagen, war der Bezug zum Brexit nicht zu überhören.
Nun lässt uns durchs Grünbein am Ende dann doch noch wissen, was all das, worüber er spricht, mit dem Prozess des Dichtens zu tun hat. Wie haben Sie das gelesen? Was verrät er uns?
Ja, was er über dieses Collage-Panorama ausbreitet, fasst durchs Grünbein zum Schluss noch einmal zusammen. Das Schreiben wird zu einem Teil bestimmt von Geschichte. Die Prägungen, die Bewussten, natürlich viel mehr noch die Unbewussten, fließen ein in den Prozess des Schreibens. Da ist ein weiteres Ich, das in Verbindung steht mit dem Vergangenen, vielleicht sogar eine Ahnung hat von der Zukunft. Er schreibt, Dichter mögen Träumer sein, aber sie zweifelten nie daran, dass die Taten und Gedanken der Vorfahren sie einholen. Und er plädiert auch nicht für eine Gegenwehr, sondern fürs Zuhören und Lernen von Geschichte.
Ich lese hier die gute alte Verantwortung raus.
Ja, auf jeden Fall. Also er betont auch zwischendurch, dass eben die Erziehung zur Demokratie, immer wieder lernen, was ist passiert, warum ist das passiert. Also wirklich auch eine emanzipatorische, demokratische Erziehung und ja, auch die Aufforderung zum Dialog.
Sagt Katrin Stövesand. Wer das alles nochmal nachlesen will, die Oxford Lectures von Durst Grünbrein, Jenseits der Literatur, sind erschienen im Surkamp Verlag. 168 Seiten Broschur, 24 Euro. Dort im Surkamp Verlag erscheinen auch Grünbeins Gedichte. Zuletzt vor 3 Jahren Zündkerzen.